Ich begrüße euch alle ganz herzlich und wünsche euch noch ein gesegnetes neues Jahr. Für alle, die ich noch nicht persönlich gesehen habe, ein Jahr mit vielen guten, wertvollen Erfahrungen mit unserem Herrn, viel Kraft und Freude auf dem Weg mit ihm in der Nachfolge. Und passend zu unserem neuen, ich nenne es mal Corona-Jahr, machen wir weiter im zweiten Buch Mose, wie Alfred das schon gesagt hat, in dieser Reihe Exodus, die große Befreiung, und steigen heute in die 10 Plagen Ägyptens ein. Und das bedeutet, dass die nächsten Wochen nicht gerade Texte kommen, die besonders schön sind erstmal und besonders aufbauend, sondern die eher harter Tobak sind. Und solche Plagen, wie da beschrieben sind, die verlangen uns Menschen ja in unterschiedlicher Hinsicht immer wieder etwas ab. Also zum einen auf ganz natürliche Weise, dass die Lebensumstände erschwert werden und wir damit zu tun haben. Aber zum anderen reißen sie auch Fragen auf, nämlich die Fragen danach, wer ist Gott? Und wer bin ich? Und wie stehe ich zu diesem Gott? Und nun sitzen wir ja zum Glück nicht in Ägypten und wir erleben auch zum Glück nicht die 10 Plagen Ägyptens. Und trotzdem haben wir im Moment ja interessanterweise mit einer vermeintlich wesentlich kleineren Plage zu tun, die uns aber sehr zu schaffen macht. Und ich glaube, inzwischen sollte jeder von uns irgendwo schon mal mitbekommen haben, dass wir uns in der Corona-Plage befinden. Eine Plage, die diese Welt, die Deutschland und die auch unser ganz persönliches Leben auf verschiedene Art und Weise herausfordert. Und diese Plage betrifft natürlich allen voran potenziell unsere Gesundheit, aber sie plagt auch unsere Wirtschaft, sie plagt unsere Bewegungsfreiheit, sie nimmt uns die gewohnten Lebensstrukturen. Ja, sie plagt unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, sie schafft Distanzierung, sie stellt das Problem der Einsamkeit für manchen dar. Für andere wiederum stellt sie das Problem dar, dass man ganz eng auf einem Raum mit Leuten sitzen muss. Sie fördert Depression, sie fördert Zorn, sie fördert Angst. Sie nimmt uns ganz viele von den Dingen, die wir am liebsten machen würden. Ja, sie raubt uns Freude. Und nicht zuletzt plagt sie auf irgendeine Art und Weise auch unsere Seele. Die Corona-Plage, die wir im Moment erleben, verlangt uns so einiges ab. Und das nun schon seit gut einem Dreivierteljahr. Und ich will uns mal 2 persönliche Fragen dazu stellen, die vielleicht interessant sind zu bedenken. Die erste Frage ist, was macht die Corona-Plage mit dir? Also, wie verändert sie dich? Dein Charakter, dein Denken, deine Weltsicht? Ja, was macht die Corona-Plage mit dir? Und die zweite Frage, was machst du mit der Corona-Plage? Also, welche Schlüsse, welchen Nutzen, welche Erkenntnis ziehst du vielleicht aus dieser ganzen Situation? 2 spannende, brandaktuelle Fragen, glaube ich, über die es sich lohnt, mal ein bisschen nachzudenken. Nun gab es in dieser ganzen Zeit der Corona-Krise und Plage immer wieder Leute, die sich gefragt haben, ist das wohl ein Gericht Gottes? Also kommt diese Plage von Gott? Und wir wollen uns heute Morgen jetzt nicht an dieser Frage aufhängen, aber definitiv ist es so, dass diese Corona-Plage im vollen Bewusstsein von Gott zugelassen wurde und dass sie auf jeden Fall seinem souveränen Willen untersteht. Und das, und davon bin ich überzeugt, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, Gott etwas beabsichtigt mit dieser Corona-Plage. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass diese weltweite Krisensituation, die wir gerade erleben, ein Weckruf von Gott für uns Menschen ist. Gott zeigt uns unsere Beschränktheit, er holt uns auf den Boden der Tatsachen wieder zurück, er zerbricht so manche Götzen der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts und am Ende sollen wir eines erkennen, er ist Gott. Er ist der Herr. Und genau das sollte immer wieder passieren, wenn Plagen über diese Erde kamen und auch wenn Plagen über diese Erde noch kommen werden. Denken wir an die Offenbarung. Und so habe ich unser Thema von heute Morgen genannt, von der Plage zur Erkenntnis. Und es geht um 2. Mose 7, die Verse 14 bis Kapitel 8, Vers 15, die wir gerade gelesen haben. Also diese ersten 3 Plagen. Und bevor wir jetzt gleich in diese Passage mit den 10 Plagen hineingehen, will ich nochmal für alle, die sich jetzt erst zuschalten oder jetzt erst einsteigen in unsere Predigtreihe oder aber für die, die vergessen haben, was so alles war, kurz betonen, dass der Pharao zu diesem Zeitpunkt hier in Kapitel 7 absolut kein unbeschriebenes Blatt ist. Ja, dass es zu diesen grausamen Plagen kommt, das hat eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ist in 2. Mose 1 bis 7 breit und ausführlich erklärt. Alfred hat sie ja eben auch schon kurz skizziert. Ihr könnt die Predigten dazu nachhören auf unserer Homepage. Und in dieser Vorgeschichte finden wir eine hart vollzogene Unterdrückung vom Pharao und von Ägypten für das Volk Israel, für Gottes Volk. Wir finden ein entschiedenes Aufbäumen des Pharao gegen Gott. Und wir finden nicht zuletzt auch die Aussage, dass er sich verstockt. Ganz bewusst. Und so hat unser Abschnitt in Kapitel 7, Vers 13 beim letzten Mal geendet. Wir haben im Dezember, Mitte Dezember zuletzt, in dieser Reihe die Predigt gehabt. Und in 7, Vers 13 hieß es dann auch, dass sich das Herz des Pharao verstockte. Das heißt, wir haben es hier mit einem hartherzigen, mit einem stolzen Pharao zu tun, der andere unterdrückt und der sich selbst sogar als personifizierter Gott verstand. Wir haben das schon gehabt in einer Predigt, er identifizierte sich mit dem Gott Horus. So wurde er gesehen von den Leuten damals und er selbst dachte so über sich. Und wir haben das in der Predigt über 2. Mose 4, 18 bis 31 schon betrachtet, wer das nochmal nachhören will. Der Pharao hatte also ein paar Möglichkeiten schon, ins Umdenken zu kommen, aber es zieht nicht und er braucht es auf die harte Tour, ganz nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen. Und damit ist er leider nicht der Einzige, auch in unseren Tagen, der auf diese Art und Weise das irgendwie lernen muss. Und so kommt es dann zu den 10 Plagen und wir steigen heute Morgen in die ersten 3 ein, die wir eben ja schon gehört haben von Patrick. Und zunächst will ich aber mal noch ein paar allgemeine Sachen sagen zu diesen 10 Plagen, die uns helfen, das einzuordnen. Also die 10 Plagen lassen sich in 4 Zyklen einteilen. Also die 1. bis 3. Plage, die 4. bis 6. Plage, die 7. bis 9. und dann die finale 10. Plage. Und erst ab diesem 2. Zyklus, also erst ab der 4. Plage, so ist davon auszugehen, ist Israel nicht mehr betroffen von diesen Plagen. Vorher lesen wir nichts darüber, dass sie verschont wurden. Davon ist davon auszugehen, dass sie also selbst auch ein Stück weit betroffen waren. Und diese Zyklen, die haben ein gewisses Muster und so kommt auch diese Gliederung zustande. Und zwar ist es jeweils so, dass in dem Zyklus, in der 1. Plage, es immer wieder so ist, also in dem Fall jetzt die Plage 1, die Plage 4 und die Plage 7, dort ist es überall so, dass morgens Mose früh ans Wasser geht und dort den Pharao trifft und ihn warnt. Und dann die 2. Plage jeweils im Zyklus, also Plage 2, Plage 5, Plage 8, dort geht er hinein in den Palast vom Pharao und warnt ihn dort. Und die 3. Plage, jeweils die letzte im Zyklus, also Plage 3, 6 und 9, dabei gibt es jeweils keine Vorwarnung, sondern die Plage kommt einfach über Ägypten und über den Pharao. Und dann haben wir die 10. Plage, die also ganz gesondert die heftigste ist, wo nicht mehr Mose der Ausführende ist, sondern die Gott selbst vollzieht. Und so sieht man also, in einer gewissen Art und Weise steigern sich die Plagen immer mehr in Ausmaß und Härte. Die 10 Plagen sind auch Gerichte Gottes, in denen Gott seinem Zorn Raum verschafft. Und ich habe euch jetzt Bibelstellen immer dahinter geschrieben, die ich nicht alle vorlese, wo man das nachvollziehen kann. Die 10 Plagen sind zudem eine Machtdemonstration Gottes. Die 10 Plagen richten sich gegen die Götter Ägyptens. Und wir werden das merken, dass wir immer wieder Bezüge zu einzelnen Gottheiten haben innerhalb von diesen 10 Plagen. Das sind auch sehr gezielte Plagen, die Gott da gesetzt hat, womit die Ägypter Dinge assoziiert haben. Und vor allem sollen die 10 Plagen die Menschen dazu führen, dass sie Gotteserkenntnis erlangen. Und zwar 4 Personengruppen eigentlich im Wesentlichen. Der Pharao soll erkennen, die Ägypter sollen erkennen, Israel soll erkennen und die ganze Erde soll erkennen. Das heißt, letztendlich alle Völker sollen erkennen, ihnen soll es verkündigt werden. So heißt es in 2. Mose 9, Vers 16. Und auch wenn das Ganze schon ungefähr 3500 Jahre her ist, sollen auch wir durch diese alte Geschichte erkennen, wer Gott ist und zu dem Schluss kommen, ja, er ist der Herr. Und so schauen wir uns heute Morgen jetzt also die ersten 3 Plagen an und schauen, was gefragt ist, wenn Gott sich zu erkennen gibt. Und so lautet unser erster Punkt heute Morgen: Wenn Gott sich zu erkennen gibt, dann nimm es dir zu Herzen. Und es geht um die 1. Plage, also die Verse in Kapitel 7, Vers 14 bis 25. Gleich in Vers 14 lesen wir diese nüchterne Tatsachenbeschreibung Gottes über den Pharao, wo es da heißt: Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Man könnte auch sagen, das Herz des Pharao ist stumpf oder schwer, das wäre noch wörtlicher. Ja, oder es ist stur, es ist hart. Also kriegt Mose erneut die Anweisung, inzwischen zum 3. Mal zum Pharao zu gehen, wobei die Erfolgschancen auf eine Umkehr äußerst gering sind an dieser Stelle. Und interessanterweise erfahren wir jetzt hier also in Vers 15, wo Mose den Pharao antreffen soll, nämlich frühmorgens am Wasser, und damit ist der Nil gemeint, dieser große Fluss, der mitten durch Ägypten fließt. Und dort war der Pharao nicht, um morgens ein schönes Bad zu nehmen oder so, zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, sondern er war dort, um dem Nil zu huldigen, um den Nil zu verehren, die tägliche Verehrung zu erweisen. Der Nil wurde als Gottheit in Ägypten angebetet und angesehen. Und identifiziert oder in Verbindung mit diesem Nil stand die Gottheit Hapi. Das war der Gott der Nilflut oder auch der Nilgott. Und ich habe ja schon eben gesagt, dass immer wieder bei diesen Plagen, die von Gott gewirkt werden, es sich auch gegen die Götter Ägyptens richtet, ganz gezielt, und dass deren Macht zur Schau gestellt werden soll. Die Plagen richten sich dabei also immer gegen die Gesamtheit der Götter zum einen, aber insbesondere auch gegen einzelne Gottheiten, denen ein Teil irgendwie zugemessen wurde. Und so richtet sich diese erste Plage Wasser zu Blut gegen diesen Gott Hapi, den Nilgott. Der Nil selbst war in Ägypten die Lebensquelle und die Wasserquelle schlechthin. Gerade in so einem Land wie Ägypten, das ja enorm wenig Niederschlag hat, war er von größter Bedeutung. Er ist mit über 6500 Kilometer einer der größten, vielleicht auch längsten Flüsse der Erde. Und jedes Jahr gab es diese große Nilüberschwemmung, was dann erst das Land Ägypten fruchtbar werden ließ. Und wir sehen also an dieser Stelle, wie elementar und überlebenswichtig dieser Nil für die Ägypter war. Und nun demonstriert Gott in seinem ersten Wunder seine Macht an diesem Nil, der Gottesstatus hatte. Mose soll jetzt also seinen Stab nehmen, den Stab, der sich vorher in die Schlange verwandelt hat. Wir erinnern uns daran zurück, Kapitel 7, Vers 10, da war dieses Wunder vor den Augen des Pharao. Und es ist davon auszugehen, auch der Pharao erinnert sich daran zurück. Und mit diesem Stab soll jetzt Mose vor den Pharao treten, ihn in seine Hand nehmen und ihn am Nilufer treffen. Folgendes soll er ihm dann sagen, Vers 16 bis 18. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Aber siehe, du hast bisher nicht gehört. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner Hand ist, auf das Wasser im Nil schlagen und es wird sich in Blut verwandeln. Dann werden die Fische im Nil sterben und der Nil wird stinken, sodass es die Ägypter ekeln wird, Wasser aus dem Nil zu trinken. Wie schon bei der ersten Begegnung von den beiden, Kapitel 5, Vers 1, kann man das nachvollziehen, haben wir jetzt hier ganz ähnliche Worte in Vers 16 gleich nochmal, wo es dann heißt also, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Das lässt Gott sagen. Und diese Forderung Gottes steht im Raum, aber der Pharao wollte bis dato nicht hören. Also greift Gott zu härteren Mitteln und die sind folgendes bewirken. Vers 17 haben wir gerade gelesen, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Wir sehen also hier einen wesentlichen Grund von diesem Ganzen. Gott lässt keinerlei Götter neben sich existieren. Egal, ob das irgendwelche Möchtegern-Götter Ägyptens sind oder ob das irgendwelche Menschen sind, es ist ganz klar, jeder muss sich vor ihm beugen. Jeder muss ihn anerkennen. Um es mit anderen Worten zu sagen, wie Jesaja das oft sagt in seinem Buch, dass Gott sagt, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Und um sich zu erkennen zu geben und seine Macht zu demonstrieren, wird Gott also durch diesen ganz einfachen Stab das Wasser des Nils in Blut verwandeln lassen. Und das wird dazu führen, dass die Fische sterben, dass der Nil stinken wird, dass die Ägypter sich ekeln und verzweifelt Wasser suchen. Und genauso kam es ja dann auch, und wir lesen in Vers 19 davon, dass Aaron also seinen Stab nehmen soll, seine Hand über die Gewässer Ägyptens ausstrecken soll und alles wurde zu Blut. Und dann ist in Vers 19 die Rede davon, dass seine Flüsse und Nilarme und Sümpfe und alle seine Wasserstellen zu Blut wurden. Und ich finde, die plausibelste Erklärung dafür ist eigentlich, wenn man sich eine Karte vor Augen führt. Ich habe euch eine mitgebracht, die leider nicht so scharf ist, aber gut zum Ausdruck bringt, was diese Flüsse und Nilarme und so weiter sind. Also von hier unten sehen wir, wie der Nil hochkommt und dann teilt er sich in ganz viele kleine Flüsse auf. Und dieses dunkelgrüne hier, das ist das sogenannte Nildelta. Also da gab es immer wieder Überschwemmungen und das war ein ganz fruchtbares Land. Und so teilt sich das also auf. Und wenn du zu Hause vielleicht Wasser abgefüllt hattest in einem Krug und dachtest, du hättest vielleicht noch Vorräte, konntest du vergessen. Hier heißt es im Text, selbst das abgefüllte Wasser in Holz- und Steingefäßen wurde zu Blut. Also ein absolut unvorstellbares Ereignis, das hier geschieht. Und es geschieht, so lesen wir in Vers 20, vor den Augen des Pharao. Das heißt nochmal explizit vor den Augen des Pharao und seiner Hofbeamten, dass er den Stab genommen hat und auf den Nil geschlagen hat und er zu Blut verwandelt wurde. Und wenn wir uns zurückerinnern an den Anfang vom Buch Mose, zweiten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 22, war die Rede davon, dass ein vorheriger Pharao in der Vergangenheit angeordnet hat, dass alle erstgeborenen Söhne Israels in den Nil geschmissen werden sollten und dort ertränkt werden sollten. Und es ist gut denkbar, dass an dieser Stelle wir eine gewisse Rache von Gott finden für diesen damaligen Massenmord dieser Kinder. Man könnte es so ausdrücken, es trifft nicht ganz, aber das Blut der Kinder Israel schreit bis zum Himmel und Gott rächt sie jetzt. Auf jeden Fall war das, was hier passiert, eine absolute Katastrophe, die da stattgefunden hat. Ja, die Ägypter stehen in einem der heißesten Länder der Erde, von jetzt auf gleich ohne Wasser da. Und das ganze Land Ägypten ist voller Blut. Und wenn Gott diese Plage nicht zeitlich auf 7 Tage begrenzt hätte, was wir in Vers 25 dann lesen, dann wäre Ägypten daran ausgestorben. Es hätte keine Chance für sie gegeben. Und wir lesen in Vers 24 zum Beispiel auch dann, wozu das die Leute getrieben hat. Ja? Also sie hatten Durst, sie hatten kein Wasser. Das hat für sie bedeutet, sie haben sich in der Umgebung umgesehen und angefangen zu graben in der Umgebung des Nils, ob sie irgendwo auf Wasser stoßen. Gott nimmt also den Ägyptern durch diese Plage im Prinzip ihre Lebensgrundlage und ihre Existenz. Und er nimmt ihnen mitunter aber auch ihren Götzen, der ihr Leben in Saus und Braus erst so richtig ermöglicht hat. Man könnte es so ausdrücken, was früher einer ihrer größten Götzen war, ist nun zu ihrem größten Ekel geworden. Die Quelle ihres Lebens stinkt. Ja, Gott hat sie eklig gemacht, Gott hat sie unbrauchbar gemacht, Gott hat sie kraftlos und machtlos gemacht. Und wenn wir an dieser Stelle mal kurz zurückspringen in unsere Zeit, in unsere Tage, dann könnte man mal eine vorsichtige Parallele ziehen, die zwar nicht zu 100% passt und trotzdem, glaube ich, im Gedanken gar nicht so fern ist, weil ich glaube, eine der wichtigsten Lektionen in der Plage unserer Tage ist, dass Gott unsere modernen Götzen ausgehebelt hat. Ja? Natürlich beten wir unsere modernen Götzen nicht förmlich auf den Knien an, wie vielleicht die Ägypter, den Nil oder sonstige Gottheiten, aber dennoch dominieren so viele Dinge unser Leben, offen gesprochen, viel mehr, als wir meinen. Und das sind nicht alles Dinge, die sind grundverkehrt, aber das Problem ist, dass sie Gott ersetzen, dass sie unser Leben bestimmen, dass sie unser Leben dominieren, dass wir unser Leben und unsere Freude daraus schöpfen. Eigentlich in dem Gedankengang, ich kann nicht ohne das leben. Ich nenne mal einige solcher modernen Götze, die gerade in unseren Breitengraden in den vergangenen Monaten ins Wanken geraten sind. Ja, also zum Beispiel sowas wie der Stellenwert von Arbeit, von Erfolg, von Leistung. Das kam zum Teil ganz schön ins Wanken in den letzten Monaten. Oder unsere so sicher geglaubten Sicherheiten, die wir haben, finanziell, zukunftsmäßig, politisch vielleicht. Auch das wurde wackelig und wird wackelig. Nicht zu vergessen, unsere Gesundheit, unsere Fitness, unsere Schönheitsideale. Auch das ist etwas, was heutzutage gar nicht mehr so leicht ist. Ja? Exemplarisch vielleicht dafür steht ein Stück weit, dass gar keiner mehr zum Friseur gehen kann im Moment. Ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll, ja? Mit uns allen. Aber da sieht man so ein bisschen, ja? Dinge, die unserer Gesellschaft so wichtig waren. Genuss, Konsum, gesellschaftliche Angebote, verhältnismäßig sehr, sehr stark limitiert im Moment. Und nicht zuletzt unsere Freiheit und Selbstbestimmtheit, die wir so lieben, ist unerwartet auf einmal dahin. Das sind alles Dinge, die nicht grundverkehrt sind, aber die ein verschiedenartiges Götzenpotenzial in unserem Leben haben und es gäbe viele mehr zu nennen. Und nun wurde uns so einiges von diesen Dingen einfach unverhofft genommen und die Frage ist ja dann, was machen wir damit? Also lernen wir daraus und nehmen uns das zu Herzen oder bleiben wir stumpfsinnig und stur? Und man kann weiterdenken, was machen wir denn mit den potenziellen Götzen, die das im Moment noch nicht betrifft vielleicht? Ja, es gibt ja Götzen, wenn man das so ausdrücken will, die haben ganz schön gewonnen im Laufe dieser letzten Monate. Ich denke zum Beispiel an den Medienkonsum, der wahrscheinlich bei vielen, ein Stück weit unbemerkt sogar, deutlich mehr geworden ist. Man hat ja nicht mehr so viel anderes. Ja? Oder wenn wir darüber nachdenken, dass wir uns um uns selbst drehen können, Egoismus als Götzen sehen können. Ja, der hat zwar eine Beschränkung in seiner Form im Moment, aber dennoch kann man diesen Egoismus zum Beispiel in seinen eigenen 4 Wänden, in der Familie und in der Ehe, trotzdem sehr gut ausleben. Und auch gesellschaftlich, wenn wir darüber nachdenken, Egoismus, der ja stattfindet unter der Devise, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, ist, glaube ich, in unseren Tagen und auch in der Zukunft eine gewisse Gefahr. In einer Gesellschaft, die sich immer mehr voneinander entfremdet. Wo immer mehr jeder auf sich selbst schaut. Und vielleicht sogar auch eine Gefahr für uns als Gemeinde. Also wir sind gefährdet in unserem Götzendenken. Ich glaube, dieser Satz stammt oder die Aussage kommt von Johannes Calvin, der mal gesagt hat, das Herz des Menschen ist die reinste Götzenfabrik. Also wir produzieren Ständig, immer weiter, immer neue Götzen. Ja? Wir schaffen es, aus jedem ein Objekt unserer Anbetung zu machen und Gott zu ersetzen. Und ich will uns an dieser Stelle mal persönlich fragen, jeder kann sich persönlich fragen, was sind denn meine heimlichen Götzen? Also wer oder was in meinem Leben macht denn Gott als der unangefochtene Nummer 1 in meinem Leben Konkurrenz? Und was ist dir vielleicht auch im Laufe der letzten Monate, im Laufe dieser Corona-Situation deutlicher geworden, was so wichtig, so entscheidend, so dominierend für dein Leben ist? Und dann vor allem da nicht stehen zu bleiben, sondern weiter zu fragen, was mache ich denn mit dieser Erkenntnis? Was machst du denn damit, wenn du merkst, dass da Dinge sind, die in deinem Leben wichtiger geworden sind als Gott, die dein Leben mehr dominieren als das Leben mit ihm und für ihn? Ich glaube, zwei Möglichkeiten gibt es im Wesentlichen. Entweder du nimmst es dir zu Herzen und kehrst um. Das heißt, du bittest Gott um Vergebung, dass es andere Dinge gab, die wichtiger geworden sind als er. Und du richtest dich neu aus und bringst neu zum Ausdruck, du bist mein Herr. Ich will dir folgen. Ich will dich ehren mit meinem Leben. Das ist die eine Variante. Oder die andere ist, dass du dich einreißt in das, was der Pharao macht. Vers 22 und 23 heißt es, da blieb das Herz des Pharao verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Da wandte sich der Pharao um, ging in sein Haus und nahm auch dies nicht zu Herzen. Das ist das Ende von dieser ersten Plage, ja, was so ernüchternd ist. Er nahm es sich nicht zu Herzen. Und kurz vorher, in Vers 22 am Anfang, ist die Rede von diesen Wahrsagepriestern Ägyptens, die mit ihren Zauberkünsten also genau das Gleiche gemacht haben. Und wir kommen in der nächsten Plage noch mal kurz darauf zu sprechen, aus welcher Kraft sie das getan haben. Aber auch sie konnten ja augenscheinlich bei diesem Wunder irgendwie mithalten. Und es reichte scheinbar, um den Pharao zu überzeugen und hart bleiben zu lassen. Und dabei finde ich folgender Gedanke höchst interessant. Ich weiß nicht, ob uns das so aufgefallen ist. Ja? Also die haben ja ebenso aus Wasser Blut gemacht, aber nicht andersrum. Woher sie das normale Wasser überhaupt gehabt haben, das sei mal dahingestellt. Keine Ahnung, ob sie auch gegraben haben oder so. Wäre ja auch spannend. Ja? Aber auf jeden Fall bringt ihr Wunder, was sie vollbringen, bringt Ägypten und den Pharao keinen Millimeter weiter. Weil dann haben wir halt noch mehr Blut. Ja? Also das bringt ja letztendlich gar nichts. Das ist fast noch schlimmer, was sie da machen. Irgendwie, sie hätten ja lieber dem Pharao vielleicht das bisschen Wasser noch zu trinken geben können oder so. Ne? Und wenn ich an Pharaos Stelle gewesen wäre, dann hätte ich definitiv verlangt, dass sie es andersrum machen. Dass sie aus dem Blut wieder Wasser machen. Und dass wieder was zu trinken da ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und es ist beachtlich und zugleich dumm. Aber es ist so bezeichnend, dass der Pharao irgendwie, dass es reicht, dass der Pharao überzeugt ist und dass er einfach zur Tagesordnung übergeht und sich Gottes Reden nicht zu Herzen nimmt. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir anders damit umgehen. Wenn Gott uns etwas deutlich macht oder sich zu erkennen gibt, dass wir anders damit umgehen. Ich glaube, im März letzten Jahres, wo dieser erste Lockdown stattgefunden hat, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass es da Momente gab, wo wir ins Nachdenken gekommen sind. Gläubige wie ungläubige Menschen. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere zurück daran, was in dieser Zeit deutlich geworden ist. Oder vielleicht gab es auch eine ganz andere Zeit im vergangenen Jahr, wo uns Dinge deutlicher geworden sind, aber so leicht verfliegt das einfach wieder. So leicht gehen wir einfach zur Tagesordnung über und lassen Gott und seinen Willen wieder einfach links liegen. Ich will uns auffordern dazu und uns auffordern lassen von dieser ersten Plage dazu, dass wenn Gott sich uns zu erkennen gibt, sei es indem er uns etwas deutlich macht, oder sei es dadurch, dass er vielleicht auch etwas zerbricht oder uns nimmt, was uns so lieb war, dass wir es uns zu Herzen nehmen. Wir sehen in Ägypten, was passieren kann, wenn wir das nicht tun. Und so kommen wir zur zweiten Plage. Und die habe ich genannt, wenn Gott sich zu erkennen gibt, dann sei aufrichtig vor ihm. Und es geht um 2. Mose 7, die Verse 26 bis Kapitel 8, Vers 11, da finden wir die zweite Plage. Und wir wissen nicht so genau, wie viel Zeit zwischen diesen einzelnen Plagen war, aber vermutlich war es nicht allzu viel. Und so erfahren wir jetzt hier in Vers 26 davon, dass Mose zum Pharao hineingeht, also vermutlich in seinem Palast, und wiederum sagt er Folgendes. So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Wir haben das an einer anderen Stelle schon mal in der Predigt gehabt, das war die Bestimmung von Israel. Ja? Er sollte ihr Gott sein, sie sollten ihm dienen. Und dann kommt ab Vers 27 jetzt hier die Warnung. Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen schlagen. Und der Nil wird von Fröschen wimmeln und sie werden heraufsteigen und in dein Haus kommen, in dein Schlafzimmer und auf dein Bett, in die Häuser deiner Hofbeamten und unter dein Volk. in deine Backöfen und in deine Backtröge und die Frösche werden heraufkommen über dich, über dein Volk und über alle deine Hofbeamten. Eine furchterregende und ekelhafte Vorstellung, glaube ich. Ja, also stell dir vor, du sitzt auf dem Sofa, sitzt da entspannt und auf einmal 2, 3, 4, 5, 10, 20 Kröten springen auf einmal auf deinen Schoß. Oder noch schlimmer, die krabbeln in deinen Nacken hinein, weil sie oben irgendwo auf der Sofakante sitzen. Ja? So kann man sich das vorstellen. Oder du willst abends ins Bett gehen, bist todmüde, hebst deine Decke hoch und ist alles schon belegt. Ja, also keine Chance, sich da hinzulegen. Vielleicht noch schlimmer für einige, du schläfst und wirst nachts wach und da sitzt eine Kröte auf deiner Brust irgendwie und du guckst dir so in die Augen. Ja? Horrorvorstellungen. Vielleicht für manche Frau vor allem eine Horrorvorstellung, wie wir hier lesen, dass diese Froschbesetzung auch in der Küche stattgefunden hat. Also in deinem Backofen, da grinsen dich welche an und aus deiner Schublade kommt einer rausgesprungen und deine Schüsseln sind schon voll, bevor du was reingetan hast. Ne? Also so muss man sich das da ungefähr vorstellen. Diese Froschplage war absolut kein Spaß, sondern sie war eklig, sie war mühsam und nicht zu vergessen, sie war auch sehr laut. Also man muss ja davon ausgehen, dass es ein extremer Lärmpegel war, wenn überall drinnen und draußen haufenweise Frösche waren. Und diese Plage richtet sich vorrangig gegen die Göttin Heket. Und diese Göttin war die Göttin der Fruchtbarkeit und sie wurde repräsentiert durch diese Frösche. Und John MacArthur, ein Ausleger, hat dazu geschrieben Folgendes: Die Ägypter verehrten Frösche, denn sie trugen Amulette in Froschgestalt und es war ihnen verboten, Frösche absichtlich zu töten. Sie wurden als heilige Tiere angesehen. Das Quaken von Fröschen aus dem Fluss und aus Tümpeln signalisierte den Bauern, dass die Götter, die den Wasserpegel des Nil beherrschten, das Land einmal mehr fruchtbar gemacht hatten. Im Gegenteil zu Fruchtbarkeit und Segen bringt diese Plage viel mehr Ärger, Zerstörung und absoluten Schaden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was machst du denn als Ägypter, wenn du da dein Bett besetzt siehst von Kröten, aber die heiligen Viecher nicht töten darfst? Ja, also das ist ja gar nicht so leicht, diese ganze Situation für die. Und Gott droht diese Plage in Vers 27 bis 29 an, in Kapitel 7 und in Kapitel 8, Vers 1 und 2, vollzieht er sie dann wiederum durch Aaron, der seinen Stab über den Nil samt seinen Ausläufern ausstrecken soll. Und aus diesen Gewässern Ägyptens kommen dann scharenweise Frösche hervor. Und dann heißt es in Kapitel 8, Vers 2 am Ende, und die Frösche bedeckten das Land Ägypten. Und hier sieht man nochmal deutlich, also wir reden nicht von 7 oder 8 Kröten im Haus und 10 im Garten, sondern wir reden davon, dass man fast auf Fröschen laufen konnte. Ja, so klingt das hier. Und wiederum heißt es dann in Kapitel 8, Vers 3 hier über die Wahrsagepriester. Aber die Wahrsagepriester machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten und ließen die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen. Und wiederum machen sie nicht die Frösche weg, sondern sie machen noch mehr Frösche. Ja, also sinnlos und eigentlich eher schädlich. Und wir haben uns anhand von diesem Vers in 2. Mose 7, Vers 11, Mitte Dezember, als Joni gepredigt hat, schon mal gefragt, woher diese Wahrsagerpriester diese Macht haben, überhaupt das zu tun, solche Wunder zu vollbringen. Und Joni hat uns damals auf 2. Thessalonicher 2 verwiesen, wo die Rede davon ist, dass der Teufel die Fähigkeit hat, Zeichen und Wunder zu tun. Und ich will gerade im Zuge dieser Froschplage nochmal einen spannenden Verweis geben in die Offenbarung hinein. Offenbarung 16, die Verse 13 und 14, weil dort heißt es inmitten der 7 Zornschalen Folgendes. Offenbarung 16, Vers 13 und 14. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten 3 unreine Geister herauskommen. Jetzt kommen es gleich Fröschen. Und es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jedem großen Tag Gottes des Allmächtigen. In der Offenbarung, diese drei Personen, die da beschrieben sind, der Drache, das Tier und der Prophet, die stehen alle für den Teufel und in Verbindung mit dem Teufel. Ja? Und hier wird jetzt sehr deutlich, dass aus ihren Mäulern jeweils Frösche hervorgehen. Und dahinter, das lesen wir hier, stecken dämonische Geister, die Zeichen tun, um Menschen, in diesem Fall um Könige, zu verführen und gegen Gott aufzuwiegeln. Und genau diese Intention steckt ja letztendlich auch bei den Zauberern oder diesen Wahrsagepriestern von Ägypten dahinter. Die haben eine Form von Macht, Zeichen und Wunder zu tun und das soll dazu führen, dass der Pharao und die Ägypter möglichst abgehalten werden von dem wahren Gott Israels. Und ganz ähnlich wird es sein in der Trübsalzeit, woraus diese Stelle ist, Offenbarung 16. Also die Trübsalzeit, die in der Offenbarung beschrieben ist, wo die sieben heftigsten Jahre des Gerichts über diese Erde kommen werden, wie sie diese Erde noch nie gesehen hat und wo dann auch die Welt zum Ende kommen wird. Und das wird ganz ähnlich sein. Ja? Da werden Zeichen und Wunder geschehen, Zeichen und Wunder getan werden und Menschen werden verführt. Und teilweise sehen wir auch schon heute, dass Zeichen und Wunder getan werden von Menschen, die sehr fragwürdig sind. Und wo man sich fragt, aus welcher Macht heraus tun sie das eigentlich? Und wenn wir damit irgendwo zu tun haben oder konfrontiert werden, tun wir gut daran, davon Abstand zu halten. Ich will an dieser Stelle auch einen kurzen Verweis geben, leider können wir da gerade nicht länger drauf eingehen, aber dass die Plagen Ägyptens teilweise in ganz ähnlicher Form in der Offenbarung, das heißt in dieser letzten Gerichtszeit, nochmal wiederkehren werden. Also zum Beispiel in den sieben Posaunen, Offenbarung 8 und 9 kann man das ein bisschen nachvollziehen und auch die sieben Zorneschalen, vor allem Offenbarung 16, da sind ganz spannende Verbindungen zu sehen. Und dann wird es nicht nur so sein, dass es für Ägypten Gericht geübt wird, sondern weltweit wird das geschehen. Ihr könnt diese Kapitel Offenbarung 16 und Offenbarung 8 und 9 zu Hause mal lesen. Und wir tun gut daran, wenn wir die Gerichte der Vergangenheit, zum Beispiel das hier in Ägypten, ernst nehmen mit Blick auf die Zukunft, weil es ist nicht das letzte Gericht, sondern es kommt noch eins, das ist viel, viel größer. Und das hätte auch der Pharao mal besser aufrichtigen Herzens tun sollen. Und stattdessen macht er nur einen Anschein von Gottesfurcht, indem er jetzt hier in Vers 4, 2. Mose 8, Vers 4, zu Mose und Aaron sagt: Betet zum Herrn, dass er die Frösche von mir und meinem Volk wegschafft, dann will ich das Volk ziehen lassen und sie mögen dem Herrn opfern. Und wir könnten denken, ach, das klingt ja im ersten Moment mal ganz gut. Ja? Also jetzt hat er es verstanden. Und jetzt ist er soweit, aber Pustekuchen. Der weitere Verlauf der Geschichte zeigt, dass da kein wirkliches Umdenken stattgefunden hat, sondern dass das eine Aussage ist, die ist unecht. Und das wusste Mose wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt nicht gleich von Anfang an. Deshalb stellt er sich ganz bereitwillig dem Pharao zur Verfügung. Vers 5, lese ich, verfüge über mich, sagt er da, auf wann ich für dich, deine Beamten, dein Volk beten soll zur Ausrottung der Frösche, sodass sie nur im Nil übrig bleiben. Und dann kommt eine Antwort vom Pharao, die ist sehr interessant, finde ich, in Vers 6, weil er sagt dann, also auf die Frage, wann, sagt er, auf morgen. Und ich habe gedacht, warum? Also warum denn auf morgen? Warum denn nicht jetzt? Also ich würde an seiner Stelle sagen, mach jetzt sofort. Ja. Wir wissen es nicht genau, warum, aber vielleicht kommt an dieser Stelle das stolze Herz vom Pharao zum Ausdruck. So ein bisschen in dem Gedankengang, vielleicht gibt es ja doch irgendwie noch eine andere Lösung. Vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwie noch ohne diesen Gott und ohne diesen Mose, diese Frösche wegzukriegen. Aber es gab keine andere Lösung. Und so lesen wir in Vers 8 davon dann, dass Mose also zum Herrn schreit, dass Gott doch die Frösche wegnehmen möge. Und Gott tut das, er hört ihn und die Frösche starben. Und in diesem Moment wird deutlich, dass da eine Demonstration davon ist, dass Gott über diese Göttin Heket, diese Froschgöttin, dass er über sie verfügt und dass er sogar über Leben und Tod von ihr verfügt. Es ist eine Demonstration. Und nun sollte man meinen, dass der Pharao eigentlich klein beigeben müsste und zu seinen Versprechungen stehen müsste, aber stattdessen heißt es jetzt hier in Vers 11, als aber der Pharao sah, dass die versprochene Erleichterung eingetreten war, da verstockte er sein Herz und er hörte nicht. Also mit anderen Worten, er macht leere Versprechungen, er macht Gott und anderen etwas vor, er ist unaufrichtig. Und das ist, glaube ich, teilweise uns Menschen gar nicht so fremd. Wir sind in großer Not, wie der Pharao vielleicht, wir können nicht mehr in Ruhe nachts schlafen und wir schreien zu Gott in unserer Not. Und dann greift Gott ein und er erhört uns und er schenkt Erleichterung und er greift wunderbar ein und tut vielleicht sogar ein Wunder und er gibt sich zu erkennen. Und wir sind erleichtert und wir sind dankbar und freuen uns, aber es dauert nicht lang und Gott kann ganz schnell wieder ins Abseits oder ins Hinterzimmer unseres Lebens verschwinden. Und immer wieder stellt man das fest, wenn Katastrophen geschehen, dass Menschen in die Kirchen rennen, dass Menschen zu Gott fliehen und beten, was ja gut ist, aber es dauert nicht lang. Lass die Plage vorbei sein und die Menschen haben nichts mehr mit Gott am Hut. Lass die schweren Zeiten auch in unserem Leben, in deinem Leben und meinem Leben vorbei sein. Lass wieder etwas Erleichterung eintreten und Gott ist ganz schnell wieder von der Bildfläche verschwunden und gerät irgendwo ins Hintertreffen. Wie oft müssen wir das leider ehrlich über unser Leben anerkennen, dass wir genau in diesem Muster doch viel zu oft auch gehandelt haben. Und der Kern der Sache, der das zusammenfasst, ist eigentlich, der dahinter steckt, wir suchen nur die Gabe, aber nicht den Geber. Ja, wir suchen die Gabe, aber nicht den Geber. Und das ist eine tiefe Form von Unaufrichtigkeit eigentlich, die uns mal mehr und mal weniger bewusst ist. Aber wir sollten in unserem Leben uns davor hüten, Gott etwas vorzumachen in irgendeiner Form. Und stattdessen sollten wir aufrichtig vor ihn kommen, wenn er uns Dinge deutlich möchte. Das ist einzig Angemessene. Keine leeren Versprechungen, keine frommen Floskeln, sondern ehrliche Buße und ehrliche Hingabe für den Herrn. Das ist das, was gefordert ist, was die Devise sein soll bei uns. Und ich hoffe, dass wir das so sagen können, dass das unser Herzschlag ist, egal ob wir in guten Zeiten oder in schlechten Zeiten leben. Dass wir nach wie vor immer unser Herz auf den Herrn ausgerichtet haben wollen und aufrichtig ihm folgen. Und wir kommen an dieser Stelle noch zur dritten Plage und wollen uns die noch kurz anschauen. Und diese dritte Plage habe ich benannt: Wenn Gott sich zu erkennen gibt, dann beuge dich vor ihm. Und es geht jetzt um die Verse 12 bis 15 in Kapitel 8. Und diese letzte Plage von unserem ersten Zyklus, die findet, wie ich das eben schon gesagt habe, ohne Vorwarnung statt. Und so heißt es jetzt hier in Vers 12: Und der Herr sprach zu Mose: Sage zu Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage den Stab auf der Erde. Dann wird er im ganzen Land Ägypten zu Mücken werden. Und genauso macht es Aaron, also er nimmt seinen Stab, streckt seine Hand aus und er schlägt auf die Erde und der Staub wird aufgewirbelt und es wird zu Mücken im ganzen Land Ägypten. Und es gibt vereinzelte Ausleger, die davon ausgehen, dass hier an dieser Stelle nicht die Mücken wirklich, also so kleine, ganz kleine Mücken gemeint sind, was so die gängige Meinung ist, sondern dass hier die Rede von Läusen ist. Ich weiß es letztendlich nicht. Ich habe mir gedacht, wie dem auch sei, ich finde beides eklig und beides ist herausfordernd. Und wenn das an Mensch und Vieh hängt, ist beides äußerst anstrengend. Wir können uns das so ein bisschen vorstellen. Wir hatten es ja auch teilweise schon mal, dass wir Mücken plagen, vermeintlich viel, viel kleinere, aber Mücken plagen im Sommer hatten und das kann schon sehr ätzend sein. Ja? Ist nicht zu vergleichen mit dem, was da stattgefunden hat, aber kriegen wir vielleicht ein bisschen Eindruck. Und diese Plage richtet sich vermutlich oder möglicherweise insbesondere gegen die ägyptische Gottheit Sepa, der als Beschützer vor bösen Tieren gesehen wurde. Und Sepa scheitert hier kläglich an dieser Stelle, wie wir ja sehen. Und wie immer versuchen auch die Wahrsager wieder ihr Glück, die Wahrsagepriester, Entschuldigung. Und in Vers 14 heißt es also dann, die Wahrsagepriester aber machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten, um die Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Also interessant, zu diesem Zeitpunkt konnten sie nicht mehr mithalten. Und es macht den Anschein, dass es damit was zu tun haben könnte, dass sie vorher Bestehendes verändern konnten, nämlich Wasser zu Blut, dass sie auch was hervorholen konnten, nämlich die Frösche aus dem Nil, aber dass sie nicht wirklich Leben schaffen können, nichts Neues so richtig ins Leben rufen können. Sie sind einfach letztendlich nicht der Schöpfer. Und sie scheitern ganz offensichtlich, stoßen an ihre Grenzen und sagen dann daraufhin, Vers 15, da sagten die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Zumindest für den Moment macht es den Anschein, als würden sie ihre Machtlosigkeit und Gottes Wirken anerkennen. Und beachtlich finde ich schon auch, dass sie demütig vor den Pharao treten und das so sagen. Zwei von diesen Wahrsagepriestern, von denen da die Rede ist, die finden wir nach jüdischer Überlieferung im Neuen Testament wieder, in 2. Timotheus 3, 2. Timotheus 3, Vers 8 und 9. Dort finden sie Erwähnung. Und der Gesamtzusammenhang in diesem Kapitel, wo wir gleich zwei Verse anschauen wollen, der Gesamtzusammenhang in Kapitel 3, 2. Timotheus, spricht über Menschen, wie sie in den letzten Tagen sein werden. Also es ist eine Beschreibung von Menschen, wie sie sein werden, bevor Jesus wiederkommt. Und ich kann euch wärmstens nur ans Herz legen, das mal zu lesen, weil du denkst, du liest es und denkst, das ist eine Beschreibung unserer Gesellschaft. Und dann ist da auch die Rede von Scheingläubigen, die dort erwähnt werden und über die es dann heißt. 2. Timotheus 3, Vers 8 und 9. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewährt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Also Jannes und Jambres, das sind diese Zauberer von Ägypten, so ist davon auszugehen. Und hier ist jetzt also die Rede, mit denen werden sie vergleichen, die Rede von Menschen, die irgendeine Form von Gottesfurcht haben, vielleicht auch von Gottes Erkenntnis haben, aber die Wahrheit Gottes verleugnen. Die nach ihrem Gutdünken und nach ihren Begehrlichkeiten einfach weiterleben, die in Sünde leben und das ist schon in Ordnung so. und die unterm Strich eigentlich keinen wirklichen Glauben haben. Da ist kein wirklicher Glaube vorhanden. Hier heißt es, sie sind im Glauben unbewährt. Und vielleicht gibt es heute Morgen Leute unter uns oder Leute, die zuschauen, die zwar eine Form von Gottesfurcht haben, aber die sich nicht wirklich vor ihm beugen wollen. Die zwar denken und glauben und auch irgendwie eine gewisse Erkenntnis darüber haben, dass es Gott gibt, aber die nicht bereit sind, ihre Bedürftigkeit und ihre Sündhaftigkeit vor Gott einzugestehen. Die nicht bereit sind, ihm ihr Leben zu unterstellen. Und wenn du so eine Person bist, vielleicht noch gar kein Christ oder vielleicht ein halbherziger Christ, der nicht wirklich Jesus folgt, dann lass dir diese Stelle zum Anlass werden, darüber ehrlich nachzudenken, dich selbst zu prüfen und eine Entscheidung zu treffen. Weil noch ist Gnade bei Gott zu finden, noch besteht die Möglichkeit, sich vor Gott zu beugen und Rettung zu erleben. Diese 10 Plagen in Ägypten sind ein drastisches Beispiel dafür, was passiert, wenn Gott uns Menschen für unsere Gottlosigkeit und für unsere Sünde richtet. Aber was auf diese Welt noch zukommen wird, was wir in der Offenbarung nachlesen können, das ist noch viel schlimmer. Und was auf die Menschen zukommen wird, die sterben und die nach dem Tod immer noch den Zorn Gottes auf sich haben, das können wir uns kaum ausmalen. Und deshalb ist die Einladung und zugleich Warnung von Jesus aus Johannes 3, Vers 36 umso dringlicher. Er sagt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, also und damit meint er sich selbst, den Sohn Gottes, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn du noch nicht sicher sagen kannst, dass du an Jesus glaubst, dass er als der Sohn Gottes für deine Schuld ans Kreuz gegangen ist und wenn du noch nicht um Vergebung deiner Schuld gebeten hast und ihm nicht dein Leben unterstellt hast, dann schieb das nicht auf die lange Bank, sondern dann mach das heute. Dann mach Nägel mit Köpfen. Und wenn es Fragen gibt und du sagst, ich will gerne, aber ich weiß nicht wie, dann stell deine Fragen. Gerne mir oder auch jemand, den du kennst, aber geh das an. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Zorn Gottes auf einem Menschen bleibt. Aber Jesus rettet, noch bis heute. Und Jesus schenkt Rettung, die wir im Glauben annehmen dürfen und wir dürfen unser Leben ihm anvertrauen. Und wer das tut, über den heißt es hier, der hat ewiges Leben. Wir wollen von diesem Negativbeispiel des Pharao lernen und anders reagieren, wenn Gott sich zu erkennen gibt. Wenn Gott sich zu erkennen gibt oder uns irgendwas deutlich werden lässt, dann wollen wir es uns erstens zu Herzen nehmen. Wir wollen uns zweitens wollen wir aufrichtig sein vor ihm und drittens wollen wir uns vor ihm beugen. Und jeder kann selbst überlegen und darüber beten, wo Gott aktuell zu dir reden will und wo er sich zu erkennen gibt. Ich bin mir sicher, dass Gott in unseren geplagten Corona-Tagen einen lauten Weckruf bewirken möchte. Sowohl für Ungläubige, aber auch für uns Christen, die wir mittendrin sind. Und 3 Verse aus Psalm 46 sind mir in dieser Hinsicht sehr wichtig geworden, sehr bedeutsam geworden. Ich werde diesen Psalm 46 am Ende Januar im Abendgottesdienst auch predigen, komplett noch, aber ich will mit 3 Versen aus diesem Psalm 46 schließen. Und wir wollen uns Psalm 46, Vers 9 bis 11 zum Schluss noch anschauen und uns diese Verse zu Herzen nehmen, weil sie es gut auf den Punkt bringen. Psalm 46, Vers 9 bis 11, dort heißt es, kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden. Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde. Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Wir lassen diese Verse im Moment stehen und jeder kann auch selbst einfach nochmal in sich gehen, einen Moment drüber nachdenken über das Gehörte und gehen dann über in dieses Lied, seht unseren Gott.